Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Die falsche Seite.
War das ein Einsatz jetzt für mich? Du kannst doch nicht einfach so hier einsteigen, die falsche Seite, fall ich fast vom Stuhl.
Das ist aber der Titel unserer heutigen Folge.
Hast du recht.
Mittlerweile die Nummer 88.
Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass wir Folge 88 ohne ein Schnäpschen begehen, aber gut, dafür haben wir hier Kaffee, Wasser, es ist mal wieder Sonntag, wir produzieren immer gerne Sonntag. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt es auch nett, ihr könnt euch ein bisschen entspannen und uns einfach lauschen.
Ja, wir würden uns freuen und wenn ihr nicht wie Ronja, jetzt werdet ihr fragen, wer ist denn Ronja? Die ist Mitgesellschafterin einer Gesellschaft, wo ich noch aktiv bin. Und wir hatten uns jetzt vergangenen Freitag über den Podcast unterhalten. Und da sagte sie mir, was ich gar nicht wusste, dass sie ganz großer Fan ist und sich das immer anhört. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass sie sagte, so am Anfang, das wäre so dieses Gelaber. Dann wird es erst spannend werden, wenn der Fall kommt. Also da war ich doch ein Stück weit irritiert, möchte ich mal sagen.
Also es ist ja so, wir müssen uns ja auch erstmal ein bisschen warm laufen. Wir müssen ja erstmal hier uns eingrooven und sofort mit dem Fall loslegen. Ihr könnt ja vorspulen.
Schöne Grüße, wir freuen uns, dass du Fan bist, aber...
Aber eine Sache, die müssen wir jetzt dringend wirklich mal hinkriegen. Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich dich an diesem Mikrofon festtacker. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Peter wandert gerne. Den Anfang des Satzes sprichst du fein ins Mikrofon und dann wanderst du immer irgendwo so durch den Raum. Das muss unsere Hörer fast wahnsinnig machen, wenn ich das nicht immer korrigieren würde mit der Lautstärke.
Ich gebe mir allergrößte Mühe.
Geschwafel vorbei, kommen wir zu einem ganz wichtigen Bestandteil bei uns im Podcast, nämlich zu einer Hörermail. Ihr sollt ja auch immer stattfinden bei uns und wir haben eine bekommen von dem lieben Ben. Hallo liebes Tatort-Krankenhaus-Team, ich schreibe euch, weil ich ein großer Fan eures Podcasts bin. Ich höre jede neue Folge mit Begeisterung und finde die Art und Weise, wie ihr komplexe medizinische und juristische Sachverhalte aufarbeitet, informativ, hochspannend und dabei immer respektvoll gegenüber den Betroffenen. Wirklich bemerkenswert. Vielen Dank, lieber Ben, ich mache gerade hier einen angedeuteten Knicks. Er schreibt, ich bin selbst aktiv im Sanitätsdienst und habe dadurch einen praktischen Bezug zu vielen der Themen, die ihr behandelt. Wie zum Beispiel bei der Versorgung von Bissverletzungen. Das schärft mein Bewusstsein beim Zuhören ungemein und ich achte seitdem noch genauer auf die juristischen und medizinischen Feinheiten. Genau deshalb möchte ich euch den Fall Lönne-Razzo als Themenvorschlag ans Herz legen. Aus meiner Perspektive als Rettungskraft ist dieser Fall von elementarer Bedeutung und wirft eine Fülle von Fragen auf, die gerade den Alltag im Rettungsdienst betreffen. Insbesondere würde mich brennend interessieren, wie Peter das Strafmaß für den beteiligten Notarzt bewertet. Auch wenn ich die Komplexität des Falles anerkenne, teile ich die verbreitete Ansicht, dass die verhängte Strafe im Hinblick auf die fatalen Folgen und die Verantwortung deutlich zu gering ausgefallen ist und möglicherweise kein ausreichendes Signal für die medizinische Verantwortung setzt. Eure juristische Einordnung dazu wäre unglaublich wertvoll. Ben, vielen Dank für deine Mail, das nehmen wir sehr gerne auf. Aber Peter, vielleicht kennen nicht alle den Fall von Lönne-Razzo. Bevor wir euch den nur ganz kurz umreißen, Peter, nur so ganz grundsätzlich, magst du überhaupt einen Fall, der ja gar nicht deiner ist, in irgendeiner Weise beurteilen im Nachgang?
Ja, das ist immer schwierig. Das ist das, was wir mitunter Medizinern dann auch vorhalten, eine Ferndiagnose zu stellen. Da bin ich immer sehr zurückhaltend, was eine juristische Bewertung anbelangt, wenn man den Fall selbst gar nicht kennt im Detail. Und gerade, es handelt sich ja hier um einen strafrechtlichen Fall, der vielleicht dann auch noch in zivilrechtlicher Hinsicht weiter verfolgt werden wird oder vielleicht schon verfolgt wird. Da muss man sehr zurückhaltend sein. Da kommt es auf viele Details an und da kann man von außen, ohne dass man den Akteninhalt kennt, keine verlässliche Stellungnahme seriöserweise abgeben. Aber wir können gleich, wenn du den Fall einmal geschildert hast, so grundsätzlich über so strafrechtliche Verfahren im Medizinbereich sprechen.
Ja, es ist ein sehr, sehr tragischer Fall. Es geht um den kleinen Lönne-Razzo. Der ist 6 Monate alt, fast 7 Monate alt, als er zu Hause bei seinen Eltern einen Fieberkrampf bekommt und sein Vater ruft den Notarzt. Und wir verkürzen das jetzt mal an dieser Stelle. Der Junge wird an einem gewissen Punkt mit einem krampflösenden Medikament versorgt. Mutmaßlich, darum geht es in der juristischen Aufarbeitung, war dieses Medikament in einer zu hohen Dosierung verabreicht. Schlussendlich musste das kleine Kind, der kleine Lönne, reanimiert werden und auch dabei soll es grobe Fehler gegeben haben, mit dem traurigen Ergebnis, dass dieser kleine Junge gestorben ist mit knapp 7 Monaten. Das Urteil für den Arzt, also es hat ein Verfahren gegeben gegen den behandelnden Arzt und es hat auch ein Urteil gegeben. 10 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung hat er bekommen und 5 Jahre Berufsverbot. Und der Arzt ist zur Zeit des Urteils 60 Jahre alt gewesen, also möglicherweise wird er dann auch nicht wieder arbeiten.
Ja, so viel ich weiß, aber das ist jetzt nicht ganz sicher bestätigt. Ist das Urteil noch nicht rechtskräftig? Ist ein Rechtsmittel eingelegt worden? Ich glaube sogar von beiden Seiten, auch von der Nebenklage. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, fahrlässige Tötung im Medizinbereich. Dazu kommt es recht selten. Und wenn, fallen die Strafen relativ gering aus. Also man muss sich klar machen, es gibt natürlich vorsätzliche Tötung, sei es ein Totschlag, sei es sogar ein Mord, das gibt es im Medizinbereich so gut wie nie. Das sind Straftäter in anderen Bereichen, aber nicht Ärzte. Ärztinnen und Ärzte, jegliches medizinisches, pflegerisches Personal ist bemüht, Patienten nicht zu schädigen. Das ist gar keine Frage, sondern denen zu helfen, dass es denen gesundheitlich besser geht. Aber auch sie machen Fehler und dann kann es im Medizinbereich zu tragischen Folgen kommen, wie hier der Tod des kleinen Lönne. Dass die Strafen so generell recht gering ausfallen, halte ich schon für richtig in diesem Fall. Also es ist immer noch eine Fahrlässigkeitstat und die Ärzte müssen auch die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, auch wenn die solche dramatischen Folgen haben, die dann natürlich entsprechend adäquat auch bestraft werden. Aber es muss immer noch im Rahmen bleiben. Also ich finde, wenn man es vergleicht so mit der fahrlässigen Tötung im Verkehrsbereich, jemand trinkt bewusst über den Durst und darf eigentlich nicht mehr fahren und setzt sich dann ans Steuer und fährt dann jemanden tot. Das hat für mich noch im Regelfall eine andere Qualität, als wenn ein Arzt jetzt fahrlässigerweise einen Fehler macht und dann jemand zu Schaden kommt. Also da muss man ein Stück weit differenzieren. Das ist ein sehr sensibler Bereich. Ich will das nicht schönreden, aber da denke ich, ist es schon richtig, dass man zumeist dann zu Bewährungsstrafen kommt. Was viel häufiger vorkommt im Arzthaftungsrecht, ist die fahrlässige Körperverletzung. Also dass jemand nicht zu Tode kommt, aber in der Gesundheit geschädigt wird. Und diese Fälle führen in den allermeisten Konstellationen zu einer Einstellung des Verfahrens. Und ich bin kein großer Freund davon, wenn jetzt beispielsweise mal eine Fraktur falsch versorgt wird, dann eine Strafanzeige, beziehungsweise in dem Fall heißt es Strafantrag. Eine fahrlässige Körperverletzung ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Man muss innerhalb von 3 Monaten einen entsprechenden Antrag stellen, nachdem einem bekannt geworden ist, dass man Schaden genommen hat und wer der Schädiger ist. Also oftmals ist die Frist dann auch schon abgelaufen, um dem nachzugehen. Aber diese Verfahren kommen meist zu einer Einstellung und ich bin da, wie gesagt, kein Freund von, weil man hemmt dadurch das zivilrechtliche Vorgehen, weil die Staatsanwaltschaft, wenn sie dann doch mal tätig wird, beschlagnahmt die Akten, die Behandlungsunterlagen und man hat dann keinen Zugriff und kommt dann auch in zivilrechtlicher Hinsicht nicht weiter und man muss einfach davon ausgehen, dass das Verfahren eingestellt wird. Der Ratschlag ist regelmäßig keinen Strafantrag zu stellen und zivilrechtlich das Ganze zu verfolgen.
So, an der Stelle möchte ich mich nochmal einmal an Ben wenden, der uns ja die Mail geschrieben hat. Also wir sprechen natürlich im Podcast wirklich nur über die Fälle, die aus Peters Kanzlei stammen. Also wir können, das ist ein Themenvorschlag von dir gewesen und ich denke, Peter hat ja jetzt auch einiges dazu gesagt, aber wir können diese Fälle, die nicht deine sind, wo du die Akteneinsicht hast, die können wir uns nicht hier in den Podcast nehmen.
Genau, so ist es. In den Fällen, die hier Gegenstand sind, wissen wir jedes Detail, weil wir natürlich, weil es die eigenen Fälle sind, eine komplette Einsicht in alle Vorgänge haben, in alle Schriftstücke, die verfasst worden sind, von Gerichten, von Ärzten, von Versicherungen, von der Gegenseite als solcher. Und dann kann man wirklich das besser beurteilen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Ich bin kein Freund so von Ferndiagnosen. Und da würde ich auch alle Hörerinnen und Hörer bitten, immer vorsichtig zu sein, wenn man sowas in der Presse liest. Man kennt die Details nicht und kann schlecht beurteilen, ob das Urteil gerechtfertigt ist oder nicht.
Und damit machen wir hier einen Cut. Deine Freundin ist bis hierhin vorgespult. Hallo, da ist sie wieder. Hier fängt jetzt unser Fall an. So, da haben wir heute einen Fall aus dem Bereich Never Events. Diesen Begriff kennt ihr auch schon aus unserem Podcast. Es geht um Fehler, die eigentlich gar nicht vorkommen dürften. Wie zum Beispiel schwerwiegende Medikationsfehler oder zurückgelassene Fremdkörper nach Operationen oder auch Verwechslungen von Patientinnen und Patienten. Und das ist der Fall von Martin. Er ist 61 Jahre alt, Lehrer an einer beruflichen Schule in NRW und ist so ein quirliger Mann nach wie vor. In den Pausen läuft er eigentlich immer rastlos über den Schulhof, redet viel mit den Schülern. Nachmittags geht er mit seiner Frau wandern, fährt Rad, hilft Freunden beim Renovieren. Also der Mann ist fit und er sagt auch immer, Bewegung, das sei der Schlüssel, um auch im Kopf jung zu bleiben. Seit einiger Zeit aber schmerzt sein rechter Fuß. Genauer gesagt, das Grundgelenk der großen Zehe. Arthrose, sagen die Ärzte. Eine sogenannte Hallux rigidus Versteifung. Martin entscheidet sich für eine kleine Operation, eine IP-Arthrodese. Das ist kein großer Eingriff, das läuft ambulant, das ist auch Routine. Ne?
Ja, also bei einer IP-Arthrodese wird das Gelenk der Großzehe, das verursacht ja die ständigen Schmerzen, quasi chirurgisch stillgelegt. Also bei einer Arthrose oder Fehlstellungen kann das Gelenk nicht mehr richtig funktionieren, dann schmerzt quasi jede Bewegung. Und durch diese operative Versteifung kann der Fuß wieder normal belastet werden, vor allem beim Abrollen, beim Gehen. Und die Beweglichkeit im Gelenk selbst geht dabei verloren, das ist der Nachteil, dafür nimmt aber der Schmerz ab und die Zehe wird stabil. Die Operation dauert in der Regel nur etwa eine Stunde und ist ein Eingriff, der in orthopädischen Praxiskliniken ja nahezu täglich durchgeführt wird.
Ja, Martin fährt früh morgens in die Klinik, er ist nüchtern, hat seit Mitternacht nichts gegessen, nur ein kleines Glas Wasser durfte er trinken, das kennt ihr, das ist Standard, das wissen die meisten von euch eben, um sicherzustellen, dass während der Operation kein Mageninhalt in die Lunge gelangt. Martin ist kaum aufgeregt, weil er davon ausgeht, dass der Eingriff easy verlaufen wird und er danach endlich keine Schmerzen mehr in der rechten großen Zehe haben wird. Im OP-Saal bereitet das Team alles vor. Fußwaschen, Abdecken, steriles Umfeld, die Instrumente liegen bereit. Und an dieser Stelle komme ich direkt ins Staunen und ihr vielleicht auch. Unsere Folge heißt ja die falsche Seite. Das klären wir jetzt an dieser Stelle auf. Der falsche Zeh wird operiert. Wie kann Martin das bei der OP-Vorbereitung nicht merken? Also der Patient jetzt mal selbst.
Ja, das klingt auf den ersten Blick doch durchaus erstaunlich. Ja. Aber Patienten merken Seitenverwechslungen während der Vorbereitung kaum. Martin hat, wie auch üblich, und das weiß auch jeder, der schon mal operiert wurde, vorab eine, in Anführungszeichen, Beruhigungsspritze bekommen.
Ja, oder in Anführungszeichen, doof-doof-Spritze.
So würdest du das formulieren?
So würde ich es formulieren.
Ja, ich würde sagen, er ist ein Stück weit sediert worden. Also er ist dann entspannt und schon schläfrig und er spürt die Berührung oder Desinfektion daher kaum noch bewusst. Hm. Und wie du sagst, seine Füße sind abgedeckt und er verlässt sich quasi blind auf das medizinische Team.
Ja, und in dem Moment beginnt die Narkose auch schon zu wirken. Martin schläft tief und das Team beginnt die Arthrodese am Großzehengelenk. Als Martin im Aufwachraum wieder zu sich kommt, spürt er sofort, dass hier was nicht stimmt. Der Schmerz sitzt links und nicht rechts. Sein Blick fällt auf den Verband. Und die falsche Zehe wurde operiert. Das wird ihm jetzt schlagartig klar, kann es kaum glauben. Und er fragt die Schwester, Entschuldigung, warum ist denn bei mir der linke Fuß verbunden? Sie zögert, dann sagt sie, ich rufe den Arzt. Oha.
Ja, da sind wir schon bei diesen sogenannten Never Events. Solche sogenannten Seitenverwechslungen sind in der Medizin quasi die Klassiker in diesem Bereich. Sie gehören zu den vermeidbaren Fehlern, die unter keinen Umständen passieren dürfen. Es ist Standard und muss auch Standard sein, dass vor jedem Eingriff mehrfach überprüft wird, welche Seite betroffen ist. Meist wird die zu operierende Seite, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, sogar mit einem wasserfesten Stift markiert. Das trotzdem der falsche Fuß operiert wird, bedeutet, die Kontrollkette hat komplett versagt.
Ich erinnere an der Stelle ganz kurz an einen Fall. Ich weiß nicht mehr, um welches Körperglied es ging, aber da hat der Patient sich selber ein Smiley drauf gemalt und die Ärzte haben gedacht, oh, dem Bein geht's gut. Da ist ja, ich glaube, ein Bein war es. Da ist ja ein Smiley drauf, dann muss es wohl das andere Bein sein. War aber nicht so. Der Smiley sollte eigentlich nur symbolisieren, dieses Bein, bitteschön. Also selbst damit kann es auch mal in die Hose gehen.
Ja, und ich weiß noch, dann haben wir noch im Anschluss diskutiert, ob man dann vielleicht einen lachenden Smiley vermeiden sollte, weil man ja dann glauben könnte als Arzt, oh, das ist das gesunde Bein, und sondern eher so einen traurigen Smiley, dass der Arzt erkennt, okay, das ist das verletzte Bein. Also,
ich glaube, ich würde draufschreiben, Frage. Bitte hier operieren, um ganz sicher zu gehen.
Vielleicht ist das der sicherere Weg.
Kommen wir zu Martin zurück. Nach dieser Operation am falschen Fuß, kommt dann der Arzt sichtlich geknickt, so geht das hier aus den Unterlagen hervor, und räumt Martin gegenüber sofort ein, ja, da ist ein Fehler passiert. Die linke Seite sei versehentlich vorbereitet worden, abgewaschen, abgedeckt, und dann habe man begonnen zu operieren. Erst als das Gelenk schon eröffnet war, habe man gemerkt, dass es die falsche Seite ist. Also hat man den Fehler offenbar schon während des Eingriffs ja festgestellt. Vielleicht wird das gleich, Peter, noch juristisch relevant. Martin liegt auf jeden Fall schockiert da. Er ist einfach nur sprachlos und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Martin darf nach Hause. Er versucht, den Schock zu sortieren, während die linke, fälschlicherweise operierte Zehe schmerzt. Und das tagelang. Und was zunächst in Anführungszeichen nur ein Fehler ist, wird bald zu einem größeren körperlichen Problem. Die Narbe entzündet sich. Die Wunde heilt nicht. Immer wieder Rötungen, Nässen und damit verbundene Schmerzen beim Gehen. Martin geht immer wieder zu den Nachkontrollen. Es gibt Antibiotika, er benutzt Salben, macht Fußbäder, aber nichts hilft. Irgendwann entdeckt sein Arzt, dass sich noch ein nicht aufgelöster Faden im Gewebe befindet. Wahrscheinlich ist das die Ursache für die Entzündung. Ja. Ich staune jetzt gerade so ein bisschen, ich denke, so ein Faden, da kann sich dann da überhaupt was entzünden, weil das ist ja ein medizinisches Material, was man ja benutzt.
Ja, wenn bei einer Operation Fäden im Gewebe verbleiben und sich dort dann entzündliches Sekret staut, kann eine sogenannte Fistel, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal, entstehen. Also das ist ein kleiner, dauerhafter Verbindungsgang von der Haut nach innen. Das ist sehr schmerzhaft und heilt oft nur durch eine erneute Operation.
Ja, 5 Monate nach der falschen Operation liegt Martin wieder im OP. Ein weiteres Mal aufschneiden, spülen, Reinigung und es gibt eine neue Narbe. Der Sommer vergeht weiterhin mit Schmerzen. Wandern, das, was Martin so liebt, ist unmöglich geworden. Selbst längeres Gehen macht Probleme. Die Schuhe drücken, denn die Zehe bleibt geschwollen. Und man muss überlegen, es ist die ganze Zeit der falsche Fuß.
Ja, und die Großzehe, die wird oft unterschätzt. Die ist sehr, sehr wichtig. Gerade biomechanisch ist sie sehr entscheidend. Sie trägt einen ganz großen Teil der Abrollbewegung beim Gehen. Und wenn sie schmerzt oder versteift ist, verändert sich das gesamte Gangbild. Und das kann wiederum zu Schäden an den Knien, Hüften oder auch am Rücken führen.
Ja, als Martin im Herbst dann doch endlich wieder zu unterrichten beginnt, hinkt er leicht. Die Kollegen fragen, wie es ihm geht. Er lächelt meist gequält und sagt nur, ja, das war ein kleiner Eingriff, aber mit großen Folgen. Heute, ein halbes Jahr später, ist das letzte Zehenglied der linken Großzehe versteift. Krümmen, Beugen, alles nicht möglich. Bei jedem Versuch hat er Schmerzen. Die Narbe bleibt auch druckempfindlich. Martin hat gelernt, mit dieser Einschränkung irgendwie zu leben, aber er weiß, dass sie natürlich nicht hätte sein müssen. Peter, an der Stelle lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, Martins Fall ist doch rechtlich eindeutig. Eindeutiger geht es nicht. Es ist glasklar wie eine frisch geputzte Scheibe.
Ja, da triffst du aber einen ganz wunden Punkt von mir. Weil rechtlich eindeutig ist im Bereich des Arzthaftungsrechts nichts. Zumindest so gut wie nichts. Also da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe da schon alles erlebt, jetzt in meinen mittlerweile 30 Berufsjahren. Ich hatte schon mal von dem Fall berichtet, wo wir im Vorfeld 5 positive Gutachten positiv aus Patientensicht eingeholt hatten und haben den Prozess trotzdem verloren. Also es gibt eine rechtliche Eindeutigkeit nicht. Manchmal kommen Mandanten und sagen, das ist doch ein ganz klarer Fall und den kann ich ja nur gewinnen. Da ziehe ich den sehr, sehr schnell den Zahn und sage, nein, man kann jeden Arzthaftungsfall, auch wenn er noch so eindeutig erscheint, verlieren. Man weiß nicht, was auf dem langen Weg sich alles ergibt. Und darum gibt es keine rechtliche Eindeutigkeit.
Aber wie ist es in dem Fall von Martin weitergegangen? Konntet ihr was erreichen?
Ja, hier war es tatsächlich so, dass der Versicherer sich sehr schnell regulierungsbereit gezeigt hat und gesagt hat, okay, da ist ein Fehler passiert und wir sind bereit, die Schäden auszugleichen. Und wenn so ein Schreiben kommt, sind wir immer ganz froh, weil das erspart erstmal einen langwierigen Prozess und man kann sich sehr oft dann auch außergerichtlich verständigen.
Aber meistens ist es so in unseren Fällen bisher gewesen, wenn die gegnerische Partei sofort bereit war zu regulieren, dann war es aber meistens ein Betrag, über den ihr noch lachen musstet, weil es meistens total wenig war.
Ja, meistens ist das ein, ich will mal sagen, davon sprechen die Gerichte auch Lästigkeitsbetrag oder zumindest ein Bagatellbetrag. Und so war es in dem Fall auch hier. Meistens ist es so, wenn Anwälte und gerade Fachanwälte für Medizinrecht, die auch durchaus bekannt sind, involviert sind, dass die Versicherer dann vernünftige, in Anführungszeichen, Angebote abgeben. Das war hier allerdings nicht der Fall. Meistens ist das dann, wenn der Mandant selber im Vorfeld tätig geworden ist und hat vielleicht ein Verfahren vor der Gutachterkommission durchgeführt und konfrontiert dann den Versicherer damit, dann kommt sehr schnell ein Angebot, was zu 99% untersetzt ist, also zu niedrig ist, weil der Versicherer hofft, wenn da kein Anwalt draufschaut, dann wird der Mandant damit zufrieden sein und dann schnell unterschreiben, was man ihm dann vorlegt. Also immer vorsichtig bei solchen Angeboten, immer noch mal mit dem Fachanwalt besprechen und schauen, ist das wirklich eine adäquate Entschädigung oder nicht. Und hier war es wirklich auch ein, ja, ich will schon sagen, Lästigkeitsbetrag. 5.900 Euro hat der Versicherer angeboten zum Ausgleich sämtlicher Schäden, also sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft. Und das war natürlich überhaupt nicht hinnehmbar. Und wir haben...
Ich finde 5,9 ist auch schon irgendwie so, dann kannst du auch 6 sagen.
Ja, es waren sogar 5.942 Euro, wenn ich jetzt hier nochmal in die Akte gucke. Also ein ganz krummer Betrag, auf den sie da gekommen sind. Und das passte natürlich überhaupt nicht. Und man muss sich klar machen, mittlerweile ist es so, wenn eine Operation auf der falschen Seite, bleiben wir bei diesen Beispielen, durchgeführt wird und dann folgenlos alles bleibt, bis auf die Narbe, aber sonst keine weiteren Probleme entstehen, sind wir mittlerweile auch schon bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und hier sind ja 2 Operationen, dann wären wir in Summe schon bei 10.000 Euro gelandet, also waren 5.900 unter Einschluss auch eines Haushaltsführungsschadens und wir hatten hier noch Medikamentenzuzahlung und Fahrtkosten völlig untersetzt und das haben wir dann dem Versicherer auch klar gemacht und mal auf die übliche Rechtsprechung hingewiesen. Ja, er hat dann sich bereit erklärt, nachdem wir da wirklich ausführlich alles dargelegt haben, dass die sich da auf dem Holzweg befinden, hat er 8.000 Euro angeboten, also nicht wirklich viel mehr. Und das war nicht akzeptabel. Dann haben wir ein gerichtliches Verfahren angedroht. Und das wollte er dann offensichtlich doch nicht durchführen. Und letztendlich haben wir uns dann auf 15.000 Euro, das war der Betrag, den der Mandant gerne haben wollte, also in dem Fall Martin. Und wir haben gesagt, unter 15.000 geht nichts. Das ist der Betrag, den unser Mandant sich vorstellt. Damit wäre er bereit, weil er das Geld dann schnell bekommt und dann einsetzen konnte für ein Vorhaben, das er hatte. Damit sind wir einverstanden, entweder take it or leave it. Und dann hat der Versicherer gesagt, ja, wir machen das mit 15.000. Und so hat es dann relativ zügig doch noch einen einigermaßen erfreulichen Abschluss gefunden.
Trotzdem fehlt eine ganz entscheidende Information. bei unserem Fall. Jetzt guckst du mich groß an. Das fragen wir uns wahrscheinlich jetzt alle. Ist Martin denn eigentlich noch an dem richtigen Fuß operiert worden? Das habe ich in den ganzen Unterlagen nicht gefunden.
Ja, er ist tatsächlich im Nachhinein noch auf der richtigen Seite operiert worden und das ist alles problemlos verlaufen und es gab auch tatsächlich da keine weiteren Probleme. Wäre es mal direkt von Anfang an so gewesen.
Ja, allerdings. Und damit schließen wir die Akte von Martin. Das war unser Fall heute für euch. Zuerst auf RTL Plus. Eine Woche exklusiv, aber auch kostenfrei für euch. Und vielleicht hört ihr uns ja auch gerade schon auf allen anderen Plattformen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei.
Wenn es heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.